Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Sie kennen Carla Kolumna, die rasende Reporterin in den Benjamin-Blümchen-Hörspielen. Immer zur Stelle, immer auf der Seite der Benachteiligten, immer sensationell rufend. Dieses Journalistinnenbild ist natürlich alt und überkommen. In Hörspielen und Fernsehserien sind es heute längst andere Mittel, mit denen Reporterinnen ans Ziel kommen. Aber Recherche und Professionalität gehören immer noch eher selten dazu. Wir reflektieren heute das fiktionale Journalistinnen-Klischee. Außerdem im Programm eine ziemlich beunruhigende Gesichtserkennungs-App, die die Polizei in den USA benutzt. Aber zu Beginn gehen wir den aktuellen Medienentwicklungen in Großbritannien nach. Diese Entwicklung, die sich fast wie ein Déjà-vu lesen. Pressekonferenz der Regierung. Einige kritische Medien werden von dieser Konferenz ausgeschlossen. Daraufhin solidarisieren sich alle Journalistinnen und Journalisten mit diesen Vertretern und verlassen geschlossen die Konferenz. So geschehen im Weißen Haus vor 2 Jahren und nun geschehen in 10 Downing Street in Großbritannien. Friedbert Meurer, mit ihm bin ich verbunden. Herr Meurer, was genau ist da passiert?
Also das Ganze hat sich am Montag abgespielt. Montag hatte Premierminister Boris Johnson seine große Rede gehalten, wie er sich die Leitlinien für den Handelsvertrag mit der EU vorstellt. Danach gab es dann ein erstes Briefing, also das ist so eine Art Hintergrundpressekonferenz für alle Journalisten mit dem Regierungssprecher. Soweit alles in Ordnung. Dann gab es ein zweites Briefing oder sollte geben. Es gab eine Einladung nur an einige wenige Journalisten und zwar ein Briefing durch den Berater David Frost. Das ist nun ein ganz wichtiger Mann. Das ist der entscheidende Verhandlungsführer, der in Brüssel und in London die Verhandlungen mit der Europäischen Union im Auftrag von Boris Johnson führen soll. Also die nicht eingeladen wurden, kreuzten dann auf einmal in der Downing Street auf. Dann hieß es, die einen sollen auf den linken Teppichläufer, die Eingeladenen, die nicht Eingeladenen auf den rechten Teppichläufer. Viel Ärger. Und dann haben alle gesagt, auch diejenigen, die eingeladen waren, so geht es nicht. Da waren Kollegen vom Telegraph dabei, Daily Mail, Sun, die der Regierung nahestehen und sind aus Solidarität dann alle weggegangen.
Also Geschlossenheit bei den Kolleginnen und Kollegen. Wie reagieren Politikerinnen und wie reagiert die Öffentlichkeit auf diesen Vorgang?
Also großes Thema in den Zeitungen natürlich, weil es ihre Interessen, ihr Selbstverständnis berührt. Gestern war das auch Thema in der Fragestunde des Unterhauses gewesen. Da ging für die Regierung die Staatssekretärin Chloe Smith ans Mikrofon und sagte, alles nur ein Missverständnis, ist doch ganz normal, dass für bestimmte Journalisten, für besonders spezialisierte Journalisten nochmal ein Special Briefing, ein besonderes Briefing stattfindet.
It is entirely standard practice for the government to host additional technical specialist briefings, as was the case yesterday.
Die Opposition hat das allerdings genutzt, die Fragestunde das komplett in Frage zu stellen. Immerhin, das sei doch sehr ungewöhnlich, dieses Briefing mit dem wichtigen Verhandlungsführer nur für einige auszuführen. Und das sei, sagt Tracy Prebin von Labour, von der Opposition, ein Anschlag auf die freie und lebendige Demokratie Großbritanniens.
The government's behavior in these matters damages a free and vibrant press, which is central to this parliamentary democracy.
Die Journalistengewerkschaften haben sich auch der Sache angenommen und sagen, wir wollen uns zusammensetzen mit der Regierung und einen Weg finden, wie wir das mit den Briefings in Zukunft besser machen können.
Ja, wie dieser Weg aussehen könnte, das sollten wir gleich noch besprechen. Schauen wir noch mal kurz auf die Rolle des Chefberaters des Premiers Dominic Cummings. Er soll Ministeriumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern verboten haben, mit Journalisten zu sprechen. Ist da was dran?
Ich glaube schon, dass da etwas dran ist. Cummings ist ja eine ganz, ganz schillernde Figur in der Regierung, der wichtigste Berater von Boris Johnson. Es hat mal einen Fall gegeben, der liegt Monate zurück. Da hat er nachweislich eine junge Mitarbeiterin, Stante Pede, von jetzt auf gleich gefeuert, weil sie dabei in Anführungszeichen erwischt wurde, wie sie mit anderen Tory-Politikern, Politikern der eigenen Fraktion geredet hat. Das waren allerdings Remainer und Cummings hat da den Eindruck gehabt, die petzt hier etwas. Und diese Frau musste sofort die Downing Street verlassen, wurde vom Wachpersonal, sie soll geschluchzt haben, unter Tränen abgeführt worden sein. Jetzt gibt es eine zweite Geschichte. Die erste ist, ich glaube, die erste stimmt. Die zweite, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Angeblich soll Dominic Cummings durch die Restaurants im Westminster gelaufen sein und gesagt haben, wenn ihr einen meiner Mitarbeiter seht, wie er mit Journalisten zu Abend isst oder Lunch mittags isst, bitte sagt mir Bescheid.
Okay.
Da hat schon ein Restaurantbesitzer gesagt, wir schaden uns doch nicht selbst, wir sind doch nicht der MI5, der Geheimdienst. Aber das ist eine, ich sag jetzt mal, Ente, die eine abschreckende Wirkung hat, nicht mit Journalisten zu plaudern.
Herr Maurer, ganz kurz nochmal ein Blick auf die Journalisten, die mit so einer Aktion natürlich Haltung zeigen. Aber es gibt in den USA ja immerhin schon lange keine Pressebriefings mehr. Donald Trump informiert die Öffentlichkeit selbst über seine Pläne per Twitter. Ist dieser Boykott der Journalistinnen und Journalisten überhaupt noch, ist das noch ein Druckmittel oder hat das Ganze jetzt eher Symbolcharakter?
Ich glaube, dass das schon mehr als Symbolcharakter hat. Letzten Endes, der Regierung kann es nicht recht sein, wenn Schlagzeilen auftauchen, Berichte auftauchen, sie würde die Presse zensieren, sie würde Hand verlesen, Briefings und Pressekonferenzen geben. Also solche solidarische Aktionen haben schon Wirkung. Auf der anderen Seite, das wäre die Parallele zu Donald Trump. Versucht Boris Johnson schon, die Journalisten zu umgehen über die eigenen sozialen Medien. Er hat eine eigene Fragestunde bei Facebook. Da werden die Journalisten tauchen dann nicht auf, sondern ich sage mal mit meinen Worten, da werden handverlesene, brave Fragen vorgelesen. Die sucht sich da der Premierminister aus. So versucht Boris Johnson hier die Presse auszulaufen.
Friedbert Meurer, vielen Dank nach London. Und wir sprechen über die Arbeit von Journalisten, insbesondere von Journalistinnen. Wie und mit welchen Mitteln kommen sie an ihre Informationen? Wenn wir den fiktionalen Darstellungen glauben, dann sind Frauen, zum Beispiel Bridget Jones oder Andy in Der Teufel trägt Prada, immer etwas trottelig und ahnungslos, aber dafür mit viel Herz ausgestattet. Dem Image des echten Journalismus helfen solche Klischees eher aber nicht. Allerdings tut sich was. Diese Klischees bekommen Konkurrenz. Reporterinnen und deren mediale Darstellung im Wandel der Zeit wäre ein gutes Dissertationsthema für später. Jetzt erstmal ein gutes Thema für unsere Medienkolumne.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Glaubt man einigen Stereotypen Darstellungen von Journalistinnen aus aktuellen Serien, dann habe ich heute mit mindestens einem Politiker gesextet, um an Bundestagsinterna zu gelangen, habe mit mindestens einer Quelle geschlafen, um ein geheimes Passwort zu erhalten, habe später noch ein Arbeitstreffen in einer dunklen Tiefgarage und werde am Ende des Tages vermutlich aufgrund meines Wissens von einem Bürogebäude gestoßen, um schließlich von einem gut aussehenden Alien mit Cape gerettet zu werden. Nicht selten werden Journalistinnen in Serien als berechnende Opportunistinnen und verführerische Manipulatorinnen präsentiert. Man denke beispielsweise an die ambitionierte Reporterin Zoe Barnes aus House of Cards, an die komplexe und autodestruktive Camille Preaker aus der HBO-Serie Sharp Objects oder auch an die Neuauflage der Gilmore Girls, wo Rory Gilmore bei ihrer Recherche mit einer Quelle schläft. Ob damit das Vertrauen in einen ethisch handelnden, professionellen Journalismus gestärkt wird und in die Professionalität weiblicher Berichterstatter? Wohl eher nicht. Glücklicherweise gibt es auch realitätsnähere Darstellungen, vor allem im Kino. Aktuell ist hier der Film Bombshell zu nennen, dessen Hauptdarstellerin Charlize Theron für ihre bemerkenswerte Verkörperung der Journalistin Megyn Kelly für die kommende Oscarverleihung nominiert ist. Auch andere Oscar-Nominierte und Oscar-Gewinner der letzten Jahre zeichnen sich durch starke, aufrechte und vor allem professionell gezeichnete Medienfrauen aus, die in ihrer Arbeit ohne das vermeintlich obligatorische Hochschlafen auskommen. Zum Beispiel das 2018 erschienene biografische Drama The Post, die Verlegerin von Steven Spielberg, in welchem Meryl Streep als Chefin der Washington Post entscheiden muss, ob die Pentagon-Papiere, also geheime Dokumente des US-Verteidigungsministeriums über den Vietnamkrieg, veröffentlicht werden sollen oder eben nicht. Oder das Journalismusdrama Spotlight von 2015, in welchem Rachel McAdams unaufgeregt die Journalistin Sascha Pfeiffer verkörperte, die mit ihren drei Kollegen einen Kindesmissbrauchsskandal der Kirche aufdeckte. Je mehr sich Filme einer naturalistischen Darstellung verpflichtet fühlen, beispielsweise weil ihre Geschichten auf wahren Begebenheiten basieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Figuren der Journalistinnen ganz ohne Sexismus auskommen. Im bereits genannten Drama Bombshell lässt sich eine besonders interessante Inbildsetzung dieses Archetyps der verführerischen Journalistin beobachten. Denn hier handelt es sich um eine Art Dekonstruktion, die den Sexismus dieses Klischees entlarvt. Nach wahren Begebenheiten arbeitet der Film den Skandal um den Fox News-Chef Roger Ailes auf, der ähnlich wie Harvey Weinstein seine Macht missbrauchte, um mehrere Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Präsentation der Fox-Moderatorinnen als blonde, durchfeminisierte Infotainment-Sexbomben, also als Bombshells, wird hier zu einer Reflexion über das Äußere der Vamp-Journalistinnen. In einer Schlüsselszene wird die Garderobe der Moderatorinnen gezeigt, in welcher es ausschließlich Minikleider gibt, jedoch keine einzige Hose. Der Glastisch vor der Nachrichtenmoderatorin, so wird jemand im Film zitiert, sei transparent, damit man ihre Beine sehen kann. Die Journalistinnen müssen verführerisch sein, weil der Fernsehzuschauer das schließlich so wolle. Und so schließt sich der Kreis zu uns, das heißt zum Filmzuschauer. Obwohl Hollywood zeigt, dass hochkarätige Erzählungen keine Berufsklischees bedienen müssen, werden Journalistinnen in Serien immer noch gerne als Regelreporterinnen inszeniert, weil Drehbuchautoren offenbar denken, dass die Zuschauer das schließlich so wollen.
Ist eigentlich technisch, logisch und konsequent zu Ende gedacht, diese Idee, über die wir jetzt sprechen. Eine Gesichtserkennungs-App, die aufgenommene Bilder mit 3 Milliarden Fotos im Netz abgleicht und nach derselben Person durchsucht. Nur eine Frage von Sekunden also, bis man Namen, Adressen, Berufe von Menschen herausfinden kann. Datenschutz, Privatsphäre, alles außer Kraft gesetzt. In den USA hat ein Startup-Unternehmen nicht nur genau so eine App entwickelt, sondern diese App auch gleich an 600 Polizeidienststellen verkauft. Eine Reporterin der New York Times hat das nun aufgedeckt und damit selbst in den sonst so privatsphärelässigen USA für Empörung gesorgt. Sine Stattlich hat mit der Kollegin in New York gesprochen.
Die Recherche begann mit einem Tipp, den New York Times-Reporterin Cashmere Hill im November vergangenen Jahres bekam. Es sollte da eine Firma geben, die eine revolutionäre Gesichtserkennungs-App entwickelt habe. Hill versuchte die Firma zu erreichen, auf allen Wegen, wochenlang, vergeblich. Dann begann sie mit Polizeidienststellen zu sprechen, die ihr bestätigten, mit Clearview zu arbeiten. Die Polizisten konnten ein beliebiges Foto einer verdächtigen Person in die App laden und bekamen dann alle Bilder im Internet angezeigt, auf denen dieselbe Person zu sehen war. Es funktioniere großartig, berichteten sie. Hill wollte das selbst sehen. Ich bat verschiedene Polizisten, die App mit meinem Foto zu testen. Und dann wurde es immer irgendwie komisch. Sie sagten, es gäbe keine Treffer und sprachen dann nicht mehr mit mir. Bis mir irgendwann ein Polizist erzählte, nachdem er mein Foto hochgeladen habe, habe er Anrufe von Clearview bekommen, warum er das Foto einer Journalistin benutze, er solle nicht mit Medien sprechen. Da wurde mir klar, dass die Firma, die mir die ganze Zeit nicht antwortete, sehr wohl überwachte, mit wem ich sprach. Who I was talking to. Schließlich bekam Cashmere Hill doch ein Interview mit Clearview-Gründer Huanton Tutt. Er gab unumwunden zu, dass Clearview sich die Fotos einfach von diversen Internetseiten herunterlade. Über die sozialen und politischen Folgen seines neuen Produktes habe er noch nicht nachgedacht. Als Reporterin, die seit über 10 Jahren über Privatsphäre berichtet, habe ich immer erwartet, dass wir irgendwann flächendeckende Gesichtserkennung haben werden. Aber für mich war es schockierend zu sehen, dass es diese winzige kleine Firma ist, die das entwickelt, von der niemand je gehört hat und die dann nicht mit der Presse spricht, aber eine Journalistin überwacht. Das hat mich alarmiert und ich denke, dass jetzt ein Tabu gebrochen ist. Andere Firmen werden folgen. Bisher standen der Polizei für Gesichtserkennung nur offizielle Quellen zur Verfügung, wie Fahndungsfotos oder Bilder aus Blitzerkameras. Mit Clearview vergrößert sich der Pool nun allerdings dramatisch. Partybilder auf Facebook, Sportvideos auf YouTube, Nutzerprofile auf LinkedIn. Bilder aus den sozialen Netzwerken herunterzuladen, widerspricht deren Nutzungsbedingungen. Weswegen Twitter mittlerweile Clearview ermahnt hat, das Herunterladen zu stoppen. Ob Clearview auch gegen US-Gesetze verstößt, ist selbst unter Experten umstritten. Eric Goldman, Juraprofessor an der Santa Clara University. Grundsätzlich haben die Internetfirmen viele juristische Möglichkeiten, das Herunterladen zu verhindern. Allerdings hilft das eigentlich nur, wenn es gerade passiert und nicht schon abgeschlossen ist. Außerdem gab es im letzten Jahr eine beunruhigende Gerichtsentscheidung in den USA, dass LinkedIn nicht die Möglichkeit hat, das Herunterziehen persönlicher Informationen von ihrer Seite zu verhindern. Diese Entscheidung könnte in Zukunft den Schutz von Privatsphäre in den sozialen Medien erschweren. Clearview wirbt massiv damit, wie gut die App helfe, Verbrechen aufzuklären, Täter und Opfer zu finden, die die Polizei sonst nicht hätte identifizieren können. Der Justizminister von New Jersey hat Clearview allerdings mittlerweile für die Polizei verboten. Die Möglichkeiten des Missbrauchs sind vielfältig, erklärt IT-Sicherheitsexperte Bruce Schneier. Wenn die chinesische Regierung eine solche Technologie in die Hände bekommt, hat sie ein Mittel für soziale Kontrolle. Der mögliche Missbrauch aller dieser Identifikationstechnologien besteht einfach darin, dass ganze Bevölkerungen damit komplett überwacht werden können. In einigen Städten wie San Francisco ist Gesichtserkennung schon rechtswidrig. Nach der Clearview-Enthüllung häufen sich die Forderungen nach weiteren Verboten. Kashmir Hill von der New York Times war überwältigt von den politischen und medialen Reaktionen auf ihre Geschichte.
It was covered all around the world. I saw a lot of local media start questioning their.
Sie wurde weltweit aufgegriffen. Viele lokale Medien in den USA haben ihre Polizeistationen zu der App befragt. Es gab wirklich viele Reaktionen.
Large reaction in the US and privacy stories don't always have.
Und Geschichten über Privatsphäre wecken nicht oft so ein Interesse. Die Menschen sind eigentlich sehr defätistisch, was das angeht. Aber diese Geschichte scheint einen Nerv getroffen zu haben. Sie hat zu einer echten Diskussion darüber geführt, welche Privatsphäre wir haben möchten.
Privacy to look like moving.
Sine Stattlich über die App Clearview. Sprechen wir nun noch über DAB+, der digitale Rundfunkverbreitungsweg per terrestrischer Übertragung, VHF, Bandbreite 174 Hertz bis 1,47 Gigahertz. Ist toll, worüber man so sprechen kann, aber gar keine Ahnung davon hat. Die technischen Hintergründe des DAB+-Standards, der mir 1000 Fragezeichen ins Gesicht projiziert, aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Rundfunktechnik Alltag ist. Hier werden Übertragungsstandards wie DAB+ entwickelt. Hier wird die technische Zukunft des Rundfunks zum Beispiel in puncto Mediatheken vorbereitet, finanziert von ARD, ZDF, dem Deutschlandradio, dem ORF und der Schweizer SRG. Aber nun hat das ZDF seinen Teilhabervertrag gekündigt und alle anderen ziehen mit. Was das Ende des Instituts bedeuten würde, nach über 60 Jahren. Tobias Krone klärt die Hintergründe dieser Entscheidung.
Wer viel Radio hört, kennt diese Situation.
Dass ich sagen kann zu meinen Freunden, ey, guckt mal her, da kommt gerade ein ganz cooler Beitrag über dieses oder habt ihr das Lied schon gehört und das kannst du denen per WhatsApp schicken oder per Threema, egal was. Und dann können die genau den Song auch im Timeshift-Buffer abrufen und zusammen Radio hören.
Alexander Erb ist in Fahrt. Er sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmerlabor des Instituts für Rundfunktechnik, kurz IRT, und präsentiert den Prototypen einer App, die er in einem Projekt der Europäischen Kommission entwickelt hat.
Und da geht es eben um die Verbindung zwischen der Nutzung von Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music oder Deezer auf eine klassische Radionutzung zu übertragen. Also weg von der rein linearen Abspielen eines Programms hin zu mehr Auswahl, mehr Personalisierung und mehr Freiheiten für den Benutzer, sich in dem Radiostream zu bewegen.
Mit dieser App wäre auch erstmalig das Zurückspulen im Live-Radio möglich. Doch ob sie über die Testphase hinauskommt, steht in den Sternen. Denn die gemeinsame Technologieschmiede der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz in München, sie könnte am 31. Dezember dieses Jahres Geschichte sein. Das ZDF hat den Gesellschaftervertrag gekündigt und wird damit seinen Anteil an der Finanzierung nach 65 Jahren einstellen. Der Zeitpunkt kurz vor Ende vergangenen Jahres habe ihn überrascht, sagt der Geschäftsführer des IRT, Michael Hagemeyer.
Also nicht nur für uns, sondern auch für die restlichen Gesellschafter. Denn die übrigen Gesellschafter hätten die Zuschüsse des ZDFs mit übernehmen müssen. Und dazu sehen sie sich nicht in der Lage. Insofern blieb den anderen Gesellschaftern im Prinzip nichts anderes übrig, als der Kündigung zu folgen. Obwohl sie vielleicht da inhaltlich gar nicht so von überzeugt sind, aber das war nun mal der nächste logische Schritt.
Denn die 2,5 Millionen Euro des ZDF und zusätzlich Pensionsansprüche der IRT-Mitarbeiter hätten sich die restlichen Rundfunkanstalten nicht leisten können, heißt es bei ARD-Anstalten. Auf eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks antwortet das ZDF schriftlich. Der Sender habe nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung gekündigt. Künftige technische Fragen spielten sich mehr im IT-Bereich ab und weniger in spezifischen Rundfunktechnologien. Michael Hagemeyer vom IRT gibt sich enttäuscht. Bis jetzt arbeite man mit den Technikern des ZDF gut zusammen. Die Mainzer hätten wie alle anderen mitbestimmt, was das IRT entwickle.
Wir positionieren die Themen jedes Jahr neu. Und an dieser Neuausrichtung sind alle Gesellschafter beteiligt, also auch das ZDF.
Doch es gab auch Frust bei den Gesellschaftern über das IRT-Management, vor allem wegen eines millionenschweren Betrugsfalls. Ein Patentanwalt soll über Jahre hinweg Lizenzgebühren in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Der Fall landete vor Gericht und endete in einem Vergleich. Statt der ursprünglich verlangten 200 Millionen bekam das IRT 60 Millionen Euro. Immerhin, findet Michael Hagemeyer.
Ich bin da sehr zufrieden mit dem Vergleich, den wir mit dem Patentanwalt geschlossen haben, der übrigens dazu führt, dass das IRT derzeit finanziell so gut dasteht wie nie zuvor.
Außerhalb von Rundfunkkreisen kennen wenige die Tüftler aus München, die gerade unter anderem am Internetfernsehen über 5G-Technologie feilen. Gerade weil sich in einer Rundfunklandschaft alle Anbieter auf einen Standard einigen sollten, mache das gemeinsame Zentrum Sinn. Würde jede Anstalt für sich alleine arbeiten, bestünde die Gefahr von Kleinstaaterei, so Michael Hagemeyer.
Im Idealfall würde es funktionieren, aber die Gefahr, dass die Kommunikation und der Austausch darunter leidet, ist einfach gegeben.
In den Sendern befürchtet man nun, dass wichtige gemeinsame Projekte wie ein Computerprogramm für den Austausch von Ton- und Filmdateien zwischen einzelnen Sendern ohne das IRT erst so richtig teuer werden könnten. Andere bemängeln am Münchner Institut, dass im IRT Expertinnen und Experten für wichtige Fragen fehlten, wie etwa für soziale Medien oder Personalisierungstechniken, wie sie zum Beispiel Netflix auf seiner Plattform anwendet. Für Michael Hagemeyer ist das IRT eine Chance, unabhängig zu bleiben gegenüber Google und Co., aber auch eine Frage des Budgets.
Wir würden uns schon wünschen, wenn man sich an den großen Playern orientiert, dass sogar mehr Geld ausgegeben werden könnte im Bereich der Forschung und Entwicklung, um eben auch ansatzweise Paroli bieten zu können.
Das Deutschlandradio bestätigt auf Anfrage, weitere Gespräche mit den Gesellschaftern führen zu wollen, um die Form einer künftigen Zusammenarbeit bei Technologiethemen zu klären. Michael Hagemeyer hat die Gesellschafter für Ende Februar zu einem Werkstattgespräch eingeladen. Da will er diskutieren, wie die Zukunft des IRT und seiner 120 Mitarbeitenden aussehen könnte. Stand jetzt wären sie nach Silvester ihren Job los.
Die Zukunft des Instituts für Rundfunktechnik ist zumindest ungewiss. Tobias Krone berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, einen schönen guten Tag. Hier spricht André Fässer. Ich bin der Redaktionsleiter der Würme-Zeitung. Wir sind eine Regionalausgabe des Weser-Kurier aus Bremen für die Regionen Lilienthal, Worpswede, Grasberg, Tarmstedt und Borgfeld. Die morgige Ausgabe machen wir auf mit der Überschrift Vorstoß für neue Wertegemeinschaft. In dem Bericht geht es um ein Netzwerk aus kommunaler Jugendarbeit, Schulen und Vereinen, die in Lilienthal sowas wie eine Wertediskussion vor allem unter jungen Leuten anstoßen wollen. Der Anlass dafür ist eine Serie von Vandalismusfällen hier im Ort, bei der im vergangenen Jahr allerhand kaputt gegangen ist. Und aus dieser Debatte über Grundwerte soll nach Wunsch der Organisatoren eine Grundrechtecharta entstehen, die in der Gemeinde dann auch gelebt wird.
So, und dann noch das kleine Update in Sachen WDR-Stresstest-Video. Sie erinnern sich, Ende 2019 WDR-Kinderchor von einigen als Beleidigung empfundene Oma-Umweltsau-Thematisierung, daraufhin Shitstorm aus diversen Gründen, Proteste und Demos vor dem WDR in Köln und 200 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Köln. Die hat jetzt entschieden, zureichende Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten durch die Veröffentlichung des Videos konnten nicht festgestellt werden und die Aufnahme von Ermittlungen ist abgelehnt worden. So, damit könnten wir das Ganze eventuell jetzt auch ad acta legen. Das war's von Medias Res. Insa Wilke gleich im Büchermarkt im Anschluss. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.